Wir wollen fortfahren in unserer Betrachtung des ersten Buches Mose. Und es war ursprünglich anders geplant. Der Vortrag vom vergangenen Sonntag, die Predigt sollte eigentlich schon einige Wochen früher stattfinden. Aber ich denke, es ist gut, dass jetzt das Kapitel 4 und das Kapitel 5 aus dem ersten Buch Mose in der Betrachtung direkt aufeinanderfallen, weil ein sehr, sehr starker innerer Zusammenhang zwischen diesen beiden Kapiteln besteht. Ich hoffe und denke, es ist noch einiges von dem, was ich vergangenen Sonntag gesagt habe, in eurem Bewusstsein vorhanden, weil ich da auch wieder drauf zurückgreifen muss. Lasst uns zuerst Vaters Buch aufschlagen, im ersten Buch Mose, im 5. Kapitel. Danke dir. Ich beginne mit Vers 25 im 4. Kapitel. Und Adam erkannte noch einmal seine Frau, und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. An dem Tag, an dem Gott Adam schuf, machte er ihn gottähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, an dem sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn ihm ähnlich, nach seinem Bild, und er gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre, und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre. Dann starb er. Und Seth lebte 105 Jahre und zeugte Enosch. Und Seth lebte, nachdem er Enosch gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Seths betrugen 912 Jahre, dann starb er. Und Enosch lebte 90 Jahre und zeugte Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er Kenan gezeugt hatte, 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage von Enosch betrugen 905 Jahre, dann starb er. Und Kenan lebte 70 Jahre und zeugte Mahalalel. Und Kenan lebte, nachdem er Mahalalel gezeugt hatte, 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Kenans betrugen 910 Jahre. Dann starb er. Und Mahalalel lebte 65 Jahre und zeugte Jared. Und Mahalalel lebte, nachdem er Jared gezeugt hatte, 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Mahalalels betrugen 895 Jahre, dann starb er. Und Jared lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. Und Jared lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Jareds betrugen 962 Jahre, dann starb er. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Und Methuselah lebte 187 Jahre und zeugte Lamech. Und Methuselah lebte, nachdem er Lamech gezeugt hatte, 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Methuselahs betrugen 969 Jahre, dann starb er. Und er gab ihm den, und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn, und er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte: Dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er Noah gezeugt hatte, 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Lamechs betrugen 777 Jahre. Dann starb er. Und Noah war 500 Jahre alt und Noah zeugte Sem, Ham und Japhet. Soweit zunächst Gottes Wort. Ist das nicht langweilig? Hätte es da nicht genügt, die beiden zu zeigen, Henoch und Noah? Ich muss euch warnen. Jedes einzelne Wort in Vaters Buch hat eine Bedeutung für uns und soll uns etwas lehren. Und dazu gehören auch solche Geschlechtsregister und ganz besonders dieses Geschlechtsregister der 10 Generationen bis zur Flut. Über die 6 anderen Generationen bis zur Flut haben wir vergangenen Sonntag gesprochen. Ich hoffe, das ist euch in Erinnerung. Zunächst wieder ein kurzer Überblick. Wir erhalten hier den Bericht Gottes über die Geschlechter Seths. Dieser Bericht steht in scharfem Kontrast zum Bericht über die Kainiten im vorausgegangenen Kapitel. Kains Nachkommen waren fortschrittlich. Sie erbauten Städte und machten Erfindungen. Aber der Bericht in diesem Kapitel, mit dem wir uns heute beschäftigen, eröffnet keine Kenntnis über große irdische Leistungen der gottesfürchtigen Nachkommen Seths. Sie waren Pilger und Fremdlinge und warteten auf bessere Dinge. Im 4. Kapitel wird das Wort Sterben nicht erwähnt. Wir wissen nichts darüber, wie lange seine Nachkommen gelebt haben. Im 5. Kapitel lesen wir 8-mal, dann starb er. Einer starb nicht. Wir lernen daraus, dass der Herr Aufzeichnungen macht über das Leben, das Werk und über die Jahre der Seinen. Seine Heiligen sind in seinen Händen. Wenn wir die Namen der 10 Generationen in unsere Sprache übersetzen, beinhalten sie eine ernüchternde Offenbarung. Wir erkennen darin den Glauben der frommen Generationen vor der Flut, aber auch seine Schwäche und ihre unerfüllten Erwartungen. Die Feststellungen, die Gott über Henoch trifft, stehen in engem Zusammenhang mit dem Neuen Testament, Judas 14 bis 16 und Hebräer 11, Vers 5. Henoch wurde entrückt, bevor die Erde in der Gerichtsflut versank. Da kann man sich Gedanken machen über Pre-Tribulation oder Post-Tribulation. So ist Henoch ein Vorbild der Heiligen, die heute, also am Ende des gegenwärtigen Zeitalters, leben. Vorbild jener Heiligen, die in einem Nu, in einem einzigen Augenblick umgewandelt werden. Deshalb empfehle ich euch sehr, dieses mit Hilfe der entsprechenden Passagen des Neuen Testamentes für euch selbst zu studieren, zu eurem eigenen Gewinn. Henochs Wandel, Henochs Glaube, Henochs Zeugnis Henochs Leiden und Henochs Umgestaltung. Denn das betrifft uns alle, einen jeden von uns. Was im 4. Kapitel über Kain und Abel gesagt wird, hat auch Auswirkungen auf die Generationen Seths. Auch diese, wie die Kainiten, sind außerhalb Edens geboren. Und sie sind ebenso wie die Kainiten Nachkommen des gefallenen Adams. Sie konnten sich also in ihrer Natur überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Kainiten und Sethiten. Alle waren sie Sünder, wie auch wir. Alle hatten sie die gefallene Natur Adams, wie auch wir. Hätte der Unterschied zwischen Kain und Abel in ihrer Natur gelegen, dann hätten sie nicht die gefallene Natur Adams geerbt. Dann hätte es in der Menschheit für die Gnade und für den Glauben keinen Raum gegeben. Manche religiöse Menschen lehren, dass jeder Mensch mit Eigenschaften und Fähigkeiten geboren wird, Eigenschaften, die ihm angeblich bei richtiger Benutzung in die Lage versetzen sollen, zu Gott zurückzukehren. Damit leugnen sie aber die eben gezeigte Tatsache. Kain, Abel und Seth waren nicht innerhalb, sondern außerhalb des Paradieses geboren. Sie waren nicht Söhne eines Unschuldigen, sondern eines gefallenen Adam. Sie traten, wie auch wir, mit der Natur ihres Vaters in diese Welt. Diese Welt, die immer die gefallene, verdorbene, unheilbare Adams bleibt. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. So sagt es der Herr in Johannes 3, Vers 6. Ich möchte das plakativ verdeutlichen, damit wir es uns ganz bewusst machen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist nicht nur fleischlich, sondern es ist Fleisch. Und was aus dem Geiste geboren wird, ist nicht nur einfach geistlich, sondern es ist Geist. In der Lebenszeit Kains, Abels und Seths und ihrer Nachkommen bis zur Flut offenbarten sich die verschiedenen Eigenschaften, Fähigkeiten und Neigungen der Natur des Menschen. War noch irgendetwas in ihrer Natur vorhanden, wodurch sie die verlorene Einheit hätten wiedererlangen können? Etwas, womit sie sich die Rückkehr in das verlorene Paradies hätten erkaufen können? Dann wäre in der ersten Generation nach Adam der Augenblick dafür gekommen gewesen. Aber wir wissen, es gab nichts derartiges. Jeder von ihnen war verloren, wie auch wir. Sie waren Fleisch, wie auch wir. Sie waren nicht rein, wie auch wir. Adam verlor seine Reinheit und er hat sie nie wiedererlangt. Wir können ihn nur als das gefallene Haupt eines gefallenen Geschlechtes betrachten, der durch seinen Ungehorsam in die Stellung von Sündern versetzt worden ist. So belehrt uns Römer 5, Vers 19. Er wurde die verdorbene Quelle, die aus der die verdorbenen Ströme einer ruinierten und schuldigen Menschheit ausgeflossen sind. Die verdorbene Quelle, aus der die Ströme der ruinierten, schuldigen Menschheit ausflossen. Er war der abgestorbene Stamm, aus dem die Zweige einer sittlich und geistlich toten Menschheit hervorgesprossen sind. Aber, da kommt ein großes Aber. Es gehört mit zu dem geheimnisvollsten der gesamten Weltgeschichte. Gott hat es immer wieder verstanden, mitten in der untergehenden Welt einen heiligen Überrest zu erwählen und auszusondern. Einen Überrest, der die schwersten Gerichte seines Zeitalters überdauert hat. Einen Überrest, der fähig wurde, Grundlage und Lebensprogramm für die Zukunft zu werden. Und so sehen wir auch in jener alten Welt neben der kainitischen Geschlechtslinie eine zweite, die setitische. Als Eva ein dritter Sohn geboren wurde, nannte sie ihn Seth. Seth heißt Grund, Stütze, Ersatz. Eva sprach: Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Eva dachte, als ihr Seth von Gott als Ersatz geschenkt wurde, nicht mehr, wie sie es bei Kain tat, in erster Linie an ihre Kraft und an den Anteil, den sie am Kinde hatte. Wir haben vergangenen Sonntag darüber gesprochen, wie sehr sich das in Kains Leben ausgedrückt hat. Sie dachte jetzt an den Samen, den sie in ihm bekommen hatte. Sie dachte an die Basis einer neuen Zukunft, die Gott in Seth den Menschen gab. Unter Seths Nachkommen finden wir daher auch die beiden Männer, die sich zu ihrer Zeit als Licht der Welt und als Salz der Erde erwiesen, Henoch und Noah, der erste in der Mitte, der zweite am Ende der damaligen Geschichtsentwicklung. Erst wenn wir mit dem inneren Charakter einer Geschlechtslinie vertraut sind, verstehen wir Gottes Handeln. Wir begreifen dann, dass sich Gott aus dem Geschlecht Seths zwar dann und wann einen Zeugen für die alte Welt berufen konnte, dass er einen Noah für eine wunderbare Errettung durch das Gericht hindurch vorbereiten konnte. Aber das Geschlecht Seths als Ganzes musste ebenso der Gerichtsflut verfallen, wie auch das Geschlecht Kains ihr verfiel. Wir erinnern uns, beide waren von gleicher Natur. Die mit Seth beginnende Entwicklung war auch nicht mehr geradlinig aufwärts steigend, sondern ebenfalls allmählich abwärts sinkend. Eine Entwicklung, die sich mehr und mehr der kainitischen Geisteshaltung erschloss und schließlich auch mit dem Geschlecht Kains vermählte. Bei den Nachkommen Kains sehen wir trotz aller Geistesentwicklung und Machtentfaltung einen unaufhaltbaren Sinkflug, der unausweichlich auf die Weltkatastrophe hinzusteuerte, auf die Sintflut. In der Entwicklung der Nachkommen Seths bemerken wir ein mehr oder minder ständiges Schwanken vom Schlechteren zum Besseren und vom Besseren wieder zum Schlechteren. Das ging so, bis dieser zweite Lamech auf die Bühne der Weltgeschichte trat. Er konnte der Welt zwar keine neuen Kulturwerte geben, wohl aber einen Noah, der trotz des Gerichts im Gericht dennoch nicht untergehen musste. Diese Schwankungen, von denen ich hier spreche, wage ich ebenfalls aus den Namen zu erschließen, wie ich das auch schon vergangenen Sonntag bei den Kainiten getan habe. Den Namen, die uns als Träger der Nachkommen Seths von Gott genannt werden. Dazu kommen wir noch. Es ist uns zwar unmöglich, festzustellen, inwieweit in jenen alten Zeiten ein Vater mit dem Namen seines Kindes bewusst eine Prophetie für die Zukunft oder eine Charakterisierung der Zeit aussprach. Es spiegelte sich in den Namen aber doch immer eine bestimmte Idee wider, von der die Zeit erfüllt war, oder ein Hoffen, das Einzelne in sich trugen. Als Seth mit 105 Jahren ein Sohn geboren wurde, nannte er ihn Enosch. Seth wurde, wir haben es gehört, 912 Jahre alt, dann starb er. Das Wort Enosch bezeichnet einen erschlafften, kranken, hinfälligen Menschen. Es ist zwei weiteren Wortwurzeln verwandt. Die eine bezeichnet eine zwingende Gewalt, die einem anderen zugefügt wird. Die zweite bedeutet einfach Strafe. Die rabbinische Auslegung bezeichnet mit Enosch eine getrübte Menschheitsstufe, im Gegensatz zum reinen Menschen Adam. Rein nicht im Sinne von sauber, sondern rein im Sinne von Mensch an sich. Als Verbum kommt das Wort Enosch nur passiv vor. Damit besagt es das hoffnungslose Stadium eines Leidens, einer Krankheit, einen Zustand völliger Entkräftung. Die aktive Personalform des Wortes würde dann heißen, Gewalt üben, krank machen, Kräfte entziehen. In der rabbinischen Auslegung heißt es dazu, Enosch ist nun keine passive, sondern eine aktive Form. Es bezeichnet den Menschen, der sich nicht mehr als Adam, als ein im Dienste Gottes stehender Statthalter begriff und als solcher die Welt einer gesunden Heilsentwicklung entgegenführen sollte, sondern den Menschen, der seine ihm von Gott eingeräumte Stellung nur zu selbstherrlicher, gewalttätiger, die Welt krank und sich machender Willkür missbraucht. Ein Mensch, der seine ihm von Gott eingeräumte Stellung nur zu selbstherrlicher, gewalttätiger, die Welt krank und sich machender Willkür gebraucht. Ist das nicht schon eigentlich ein Kainit? Es ist nur die gleiche Natur. Adam wird von den rabbinischen Gelehrten als das Heil der Welt, Enosch als ihre Krankheit betrachtet. Und weil Adam als das Heil der Welt betrachtet wird, verstehen sie nicht, wer Jesus gewesen ist. Mit der Kunde von der Geburt dieses Enosch verbindet die letzte Vershälfte noch die Mitteilung, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Diese Worte sind vielfach sehr verschieden gedeutet worden. Manche Kenner der hebräischen Sprache sagen, der hebräische Ausdruck, der hier mit Anfangen übersetzt ist, könnte sowohl den Begriff »es wurde entweiht« als auch den Begriff »es wurde angefangen« enthalten. Damit könnte mit diesem Satz entweder gesagt werden, damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen, oder damals wurde die Anrufung des Namens Jahwe entweiht. Wieder andere glauben, man habe damals begonnen, in götzendienerischer Weise Menschen und auch andere Dinge mit dem Namen Jahwes in Einklang zu bringen. Am richtigsten scheint mir folgende Annahme zu sein. Die kainitische Geistesrichtung hatte der damaligen Welt ihre von Gott entfremdete Lebensanschauung schon viel zu tief aufgedrückt. Jahwe als Gottesbegriff war bereits völlig verloren gegangen. Der Name El oder Elohim brachte nur einen allgemeinen Gottesbegriff zum Ausdruck, so wie wir von Gott und Göttern sprechen. Sobald also der Mensch seine Verbindung nach oben löst, verpflichtet er sich nach unten. Findet er seinen Gott nicht mehr im Schöpfer, so vergöttert er eines Tages das Geschöpf. Liegt seine Seligkeit nicht mehr im Umgang mit Gott, dann berauscht er sich an den Segnungen der Erde. Diese Gottesferne wirkte sich in den Tagen Enoschs aus. Die ursprüngliche Beziehung zwischen Gott und Mensch wurde mehr und mehr vergessen. Auf Enosch ist daher noch immer ein Kenan, ein den Besitz vergötterndes Geschlecht gefolgt. Kenan bedeutet Goldschmied. Wenn der Mensch seine Befriedigung nicht mehr in Gott findet, nicht mehr in der Erfüllung des Willens Gottes, dann sucht er sie im Haben der Güter. Er verfällt dem Materialismus des Besitzes. An der Anbetung der Götter dieser Erde sind zahllose Geschlechter und Völker zugrunde gegangen. Sie steigerten ihre Selbstsucht bis zur Unersättlichkeit und erhoben den Besitz so hoch, dass er sie eines Tages erdrückt hat. Enosch wurde der Kenan in seinem 90. Lebensjahr geboren. Wir haben gehört, Enosch wurde 905 Jahre alt, dann starb er. Könntet das alles an dieser Tafel abgleichen. Danke. Ein Geschlecht besann sich wieder darauf, zu welcher Stellung der Mensch bei Gott berufen ist, welchen Platz in der Schöpfung er einnehmen soll. Ich glaube, ich bin ein bisschen vorgeprescht. Wir waren bei Enosch, der starb. Als dem Kenan, dem Sohne Enoschs, in seinem 70. Lebensjahr ein Sohn geboren wurde, nannte er ihn Mahalalel. Das heißt so viel wie Gottespreis oder Lob Gottes. Kenan wurde 910 Jahre alt und er starb. Ein Geschlecht besann sich wieder darauf, zu welcher Stellung der Mensch bei Gott berufen ist, welchen Platz in der Schöpfung er einnehmen soll. Gott schenkte immer wieder eine Erweckungszeit, und zwar löste sich nie das Ganze von der herrschenden materialistischen Geistesrichtung der Zeit. Es gab jedoch immer Einzelne, die ihr Leben zu einem Heiligtum Gottes werden ließen. In diesen Erweckten fand sich ein Sehnen nach Gott, wie es von ihrer Zeit nie verstanden wurde. Eine Anbetung im Geist und in der Wahrheit, die die herrschende Weltfrömmigkeit unnüchtern und weltfremd nennt. Wir kennen das. Das ist ein Teil unserer heutigen Verfolgung. Gott konnte in der Geschichte immer wieder nur durch jene Personen schöpferisch wirken, die sich seinem schöpferischen Geist erschlossen haben, die sich durch Gott inspirieren ließen. Einzelne solche treten aus der Sethschen Linie hervor, zum Beispiel Mahalalel, Henoch und Noah. Wir sehen, dass es in den Tagen eines Mahalalel offenbar Einzelne gab, deren Herz sich mit Dank und Anbetung Gott gegenüber erfüllte. Menschen, die aufgrund bestimmter Gottesoffenbarungen die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden ließen. Doch nach der Erweckung in den Tagen Mahalalels und der damit verbundenen Anbetung trat wieder ein geistlicher Rückschlag ein. Das vorhandene Licht genügte offenbar nicht, um das Ganze zu erleuchten. Denn als dem Mahalalel mit 65 Jahren ein Sohn geboren wurde, da sah er sich genötigt, ihn Jered zu nennen. Offenbar zeigte sich zu dieser Zeit auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens ein weiterer unaufhaltsamer Niedergang. Das zeigt sich in dem Namen Jered. Er bedeutet Herabsteigen, Abstieg, Niedergang. Mahalalel wurde 895 Jahre alt, dann starb er. Als dann dem Jared mit 162 Jahren ein Sohn geboren wurde, nannte er ihn Henoch. In einer anderen Schreibform lautet er Chanoch. Das steht in einem Zusammenhang mit dem jüdischen Chanukka-Fest. Das Wort bedeutet Einweihung, Einsetzung, unterrichten, belehren, zurüsten, üben. Sehnte sich Jared danach, dass sein Sohn gegen die geistige und sittliche Gesunkenheit seiner Zeit bewusst den Kampf aufnehmen würde? Einen Kampf des Geistes gegen das herrschende Fleisch? Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass Jared 962 Jahre alt wurde und dann starb. Jedenfalls entfaltete sich Henochs Leben ganz anders als das seiner Verwandten in der kainitischen Geschlechtslinie. Während die Kainiten den Weg fort von Gott im Geiste ihres Vaters fortsetzten, trat Henoch in enge Verbindung mit Gott. Ganz im Gegensatz zur allgemeinen Geistesrichtung seiner Zeit. Allerdings geschah dies wohl erst, nachdem er mit 65 Jahren seinen Erstgeborenen gezeugt und ihm den Namen Methuselah gegeben hatte. Denn dieser Name bedeutet Mann des Geschosses, Mann mit Wurfgeschoss, Mann der Waffe. Offenbar hatte auch er bis zur Geburt seines Sohnes ganz im Geist seiner Zeit gelebt und sich in seinem Erben einen echten Schwertritter, einen Mann der Kriegswaffe, einen Helden gewünscht. Wir haben in der kainitischen Geschlechtsentwicklung gesehen, wie sehr dieser Geist die Zeit beherrscht hat. Aber in Henoch Leben gab es eben jene große Wendung, die seit dem Fall Adams jeder Mensch erlebt hat, der den Weg zu Gott zurückfand. Denn nachdem er Methuselah gezeugt hatte, wandelte Henoch mit Gott 300 Jahre lang. In den Geschlechtern Seths brach immer wieder einmal das göttliche Licht durch. Es wurde erkannt, dass die Bestimmung des Menschen in der Welt eine viel höhere ist, als nur Städte zu gründen, Herden zu besitzen, Waffen zu schmieden, Völker zu beherrschen und sich an seinen Schöpfungen zu berauschen. Es gibt etwas, ein Heiliges in jedem Erweckten, das keine Frevlerhand ihm rauben kann, das keine Finsternis verdunkeln kann. Das ist der innere Schrei der Seele nach Gott. Auch Henoch wurde erhört. Denn man kann nur mit Gott wandeln, wenn man zuvor zu Gott gekommen ist. Nie hat sich Gott den Schlüssel seines Paradieses rauben lassen. Nicht durch Staatsgewalt, auch nicht durch Bannsprüche eines seiner vorgeblichen Stellvertreter auf Erden. Er hat das ewige Recht für immer sich selbst vorbehalten, denen die Pforten seines Reiches zu öffnen, die aus der Fremde zu ihm nach Hause zurückkommen wollen. Nur durch Gott und auf seine Weisung hin, nur durch den Namen Jesus können wir zurückkehren. So zeugte Henoch durch seinen Wandel mit Gott offen gegen die Gottesferne der damaligen kainitischen Kulturentwicklung. Seine Nüchternheit redete gegen die irreleitende Kulturbegeisterung des herrschenden Geschlechtes. Aber so laut Henochs Wandel mit Gott auch redete, so klar und bestimmt sein Zeugnis auch war, man ging an ihm vorüber wie an einem, der den Aufgaben der Zeit nicht gerecht wird, einen ewig Gestrigen, der die große Gegenwart nicht begriff, einem, der nicht mit der Zeit geht und der die noch größere Zukunft nicht zu fassen vermochte. Wir wissen, was die Zukunft bringen wird. Weiter berichtet die Schrift noch von Henoch, Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Dies geschah, als Henoch 365 Jahre alt war. Weder Mahalalels Gottesanbetung noch Henochs bewährter Wandel mit Gott konnten das Zeitalter von der fortschreitenden Ausreifung für das Gericht bewahren. Man war achtlos am Reden Gottes durch diese einzelnen Zeugen vorübergegangen. Man folgte nach wie vor den Inspirationen, die aus dem herrschenden Geist der Zeit flossen. Man war gewiss, dass man die Zeit richtig erfasst hatte, und man stellte sein Leben darauf ein. Man wollte so viel wie möglich am Genuss, am Gewinn, an der Selbstverherrlichung und an der Machtentfaltung teilhaben. Als Methuselah, dem Sohne Henochs, mit 187 Jahren ein Sohn geboren wurde, nannte er ihn Lamech. Das heißt Niederstrecker, Überwinder, Krieger. Wir haben darüber, über diesen Namen bereits vergangenen Sonntag gesprochen. Methuselah wurde 969 Jahre alt, dann starb er. Dieser Lamech am Ende der sethitischen Geschlechtslinie zeigt jedoch in seinem Leben nichts von dem Geist jenes Lamech, der der kainitischen Linie entstammte. Den haben wir mit seinen drei Söhnen und seinem Schwertgesang als Helden des Tages der kainitischen Entwicklung kennengelernt. Nein, ganz im Gegenteil. Als Lamech mit 182 Jahren ein Sohn geboren wurde, nannte er ihn Noah. Das heißt Ruhe, Tröstung. Damit sagte er, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Und Lamech wurde 777 Jahre alt. Dann starb er. Lamech fehlte genau die Kulturseligkeit seiner Zeit, die von den Kainiten in höchste Höhen erhoben wurde. Aller Gewinn sättigte seine Seele nicht. Aller Fortschritt täuschte ihn nicht über die Versklavung des Menschen hinweg. Keine Kunst gab ihm den Trost und Frieden, nach dem seine müde Seele sich sehnte. Nun wurde Lamech ein Sohn geboren und er hoffte, dass dieser Sohn ihm und seinen Mitmenschen die ersehnte Ruhe und Tröstung bringen werde. Deshalb nannte er diesen Sohn Noah. Noah ist die zur Ruhe, zum Ziel gekommene Bewegung. Damit wollte Lamech sagen, es ist nicht unser Jammer, dass wir uns bewegen müssen. Unser Jammer ist, dass wir uns zwecklos bewegen, dass wir uns ohne Ziel abmühen müssen. Die tröstende Wirksamkeit dieses Noah sollte daher darin bestehen, der Vermittler für die Aufhebung des Fluches zu werden, der auf der Ackererde lastete. Die neue Einheit in den Geistesrichtungen der alten Welt hat die innere Ausreifung für das nahende Flutgericht beschleunigt. Mit Kain begann eine Lebenseinstellung, sich ohne Gott eine Existenz zu schaffen. Diese Einstellung wurde mehr und mehr zur alleingültigen Norm für das ganze damalige Zeitalter. Und wenn wir uns mit offenen Augen umschauen, dann sehen wir sie heute allerorten. Sie gilt ganz offensichtlich auch heute wieder uneingeschränkt. Die vom Geist Kains inspirierte Geschichtsentwicklung schuf siegesbewusst ihre Zukunft, bis sie ihr zum Fallstrick und zur Katastrophe wurde. Die Welt ist noch immer an ihren eigenen Ideen zugrunde gegangen. Die Inspirationen von unten endeten in ihren Auswirkungen konsequent wiederum unten. Erst im göttlichen Licht werden die Illusionen einer falschen Geistesrichtung und einer von unten inspirierten Kulturentwicklung offenbar. Völlig entblößt und in ihrem vollen Umfang. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. So steht es im nächsten Kapitel, im sechsten Kapitel, Verse 5 bis 6. Noah aber, der vom 500. Lebensjahr an Sem, Ham und Japhet zeugte, fand Gunst in den Augen des Herrn. Unser Glaube geht nicht auf Noah. Unser Glaube geht nicht auf Paulus. Unser Glaube geht nicht auf Petrus. Wir wollen, wie wir es schon vergangenen Sonntag betont haben, wir wollen festhalten im Sinne Henochs an dem festen Glauben an den, der sich durch den ewigen Geist Gott selbst als ein Opfer ohne Fehl und ohne Flecken dargebracht hat, zu unserer Rettung. Amen.